Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Was der René vorhin gesagt hat, stimmt. Also wenn du nach dieser Predigt das Gefühl hast, dass viele Fragen offen geblieben sind, dann komm bitte zu mir oder zu wem anderen und wir reden drüber. Jede Geburt ist zugleich Anfang und Ende. Die Schwangerschaft ist vorbei. Das Leben in der Außenwelt beginnt. Und dieser Übergang, der tut so weh, dass wir Wehen dazu sagen. Diese Wehen, die verblassen aber. Sie lösen sich auf mit der Zeit in der Freude über das Kind. Und es ist wie im Himmel. Ein Kind nach unendlicher Wartezeit, nach Stunden von Schmerz und Angst in Händen zu halten. Und alles ist gut, wie im Himmel. Und so wird auch das Ende der Welt für die Kinder Gottes werden. Diese ganze Welt wird enden. Und das erfahren die Freunde und Schüler von Jesus in Markus Kapitel 13. Wir gehen durch das Markus-Evangelium durch in den Predigten und heute kommen wir zu dieser Stelle in Markus 13. Ein ganzes Kapitel lang, die längste Lehre, die Markus berichtet von Jesus. Und es muss unendlich wichtig sein, dass er sich so viel Zeit nimmt dafür. So viel aufschreibt von dem, was Jesus gelehrt hat. Jesus bereitet uns darauf vor, was kommt. Und es fängt mit dem Tempel an. Markus Evangelium Kapitel 13, Verse 1 und 2. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Dieser Vers 1 ist herzzerreißend, oder wenn du nochmal reinschaust, als er aus dem Tempel heraustrat. Jesus verlässt den Tempel. Gott zieht aus. Zwei Tage später wird der Tempel komplett überflüssig. Für alle Ewigkeit braucht man nimmer. Schon übermorgen stirbt Gott am Kreuz und beseitigt alles, was den Menschen von Gott trennt. Und da zerreißt der Tempel schon ein bisschen. Es wird berichtet, dass ein Vorhang im Tempel zerreißt. Und 40 Jahre später schleifen die Römer den Tempel. Kein Wunder, dass die engsten Freunde und Schüler von Jesus da nachfragen, weil sie sowas nicht erwarten natürlich. Verse 3 und 4. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Und die Antwort sehen wir jetzt gemeinsam genauer an. Das Erste, was Jesus sagt, ist: Seht auf die Vorwehen. Lies mal die Verse 5 bis 8 vor. Der Beginn dieser Antwort. Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Verführung, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte. Ist alles bereits eingetreten im Jahr 70 bis zur Zerstörung des Tempels. Ist das alles schon da gewesen? Haben die Jünger schon alles beobachten können? Die Vorwehen sind aber nicht das Ende, sagt Jesus am Ende von Vers 7. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es ist nicht das Ende, aber es ist der Anfang der Geburtswehen. Das Ende von Vers 8 sagt Jesus, dies ist der Anfang der Wehen. Also diese Vorzeichen, von denen Jesus spricht, sind wie Wehen, das heißt, sie kommen immer öfter und immer heftiger. So sind Wehen. Setzt da so ein Tokogramm, mit dem man die Wehentätigkeit messen kann. Und im Laufe der Geschichte schlägt es immer öfter und immer häufiger und immer heftiger aus. Es ist das Anfang eines Musters, was die Jünger da beobachten können, bis zur Zerstörung des Tempels. Die Wehen kommen zuerst einzeln und leicht und dann kommen sie immer öfter und immer heftiger. Und auch Verfolgungen gehören zu diesen Vorwehen. So geht es weiter in 9 bis 13. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Seht auf euch selbst, sagt Jesus da in Vers 9. Christen erleben in dieser Vorwehenzeit Verfolgung wegen Jesus. Sie werden verfolgt im Staat, sie werden sogar in der Familie verfolgt. Auch das gehört dazu. Die Menschen reagieren allergisch gegen Gott. Wenn du Jesus liebst, dann wirkt der Heilige Geist in dir. Und da werden Menschen mit der Liebe und mit der Wahrheit von Gott konfrontiert. Und das führt oft zu einer allergischen Reaktion. So allergischer Schock kann tödlich sein. Deswegen stehen Christen wegen Jesus vor Gericht, im Gefängnis, in Gefahr sogar vor der eigenen Familie. Heute, jetzt ist es so und es war in den letzten 2000 Jahren so. Menschen in Saudi-Arabien finden heute Jesus. Also ich weiß nicht genau, ob es heute ist, aber in unserer Zeit passiert das dauernd. Und sofort sind sie in der Gefahr, dass ihre eigene Familie sie umbringen lassen wird. So ist es auch in Nordkorea. So ist es an vielen Orten und zu vielen Zeiten in unserer Weltgeschichte. Das sind die Vorwehen. Die haben sich schon vor dem Jahr 70 nach Christus erfüllt. Und seither kommen sie immer heftiger und immer öfter. Deswegen möchte ich euch jetzt an der Stelle eine Frage stellen und schreibt's mal, ruft's mal einfach die Antwort zu. Bleiben Schülerinnen und Freunde von Jesus verschont von Gewalt, Naturkatastrophen, Hungersnöten, Ungerechtigkeit und Hass? Was sagt sie? Nein. Genau. Seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus macht uns aber die ganze Zeit Hoffnung. Er macht uns Hoffnung in diesen Vorwehenzeiten. Er sagt, wenn es passiert, Ende von Vers 7, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und wenn es passiert, am Ende von Vers 11, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Also macht dir keine Sorgen. Es muss geschehen, weil Gott die Weltgeschichte lenkt. Die Dinge müssen deshalb geschehen. Und während wir in den Vorwehzeiten leiden, wächst auch unaufhaltsam die Zahl der Orte und Länder, wo, an denen Jesus geliebt wird. Das steht in Vers 10. Allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und da stecken wir mittendrin. Allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Deswegen ist es so wichtig, was der Markus und die Maria Fritz machen. Deswegen ist es so wichtig, was Wolfgang und Erna Binder tun. Oder was Bettina und Peter Brandes tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle ein Teil davon sind und mithelfen und mitarbeiten oder uns selbst schicken lassen, dass allen Nationen vor dem Ende die gute Nachricht von Jesus gepredigt wird. Seht auf die Vorwehen. Seht auf die furchtbare Verwüstung. So geht's weiter. Die Verse 14 bis 23. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu. Ich habe euch alles vorhergesagt. Seit dem Jahr 168 vor Christus, an dem Tag, wo Antiochos Epiphanes, ein König, im Tempel in Jerusalem ein Schwein geopfert hat, ist der Tempel immer wieder geschändet worden. Bis er dann vernichtet worden ist, die letzte Schändung natürlich. Und danach ist der geistliche Tempel, den Jesus aufgebaut hat, er als neuer Eckstein, danach ist er immer wieder geschändet worden. Auch das gehört zu den Wehen. Auch das wird immer öfter und immer heftiger. Und die letzte Wehe ist die schlimmste. Letzte Wehe vor der Geburt ist die schlimmste. In 2. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 4, da erfahren wir, dass dieses Muster auch eines Tages einen entsetzlichen Tiefpunkt erreicht. Und zwar steht da, es wird sein, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar geworden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt, oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Auch diese schreckliche, furchtbare Verwüstung wird einen Tiefpunkt erreichen. Er wird die Stellung Gottes unter den Jüngern beanspruchen. Und die Not zu dieser Zeit wird furchtbar sein, Vers 19, denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Das Muster der Wehen gipfelt in einer weltweiten, entsetzlichen und endgültigen Not. Und dieses Leid wird sogar noch verstärkt durch falsche Christusse und falsche Propheten, die viele Zeichen und Wunder tun. Und davon ist niemand verschont, auch wir in Wels sind nicht verschont davon. Gerade in den letzten Wochen ist wieder jemand aufgetaucht, der vor Jahren in einer anderen Freikirche in Wels viel Schaden angerichtet hat. Der hat einen Scherbenhaufen und einen Schuldenhaufen hinterlassen und jetzt ist er wieder da. Glaubt ihm nicht. Das war so wünschen, dass jede und jeder von uns, die wir Jesus lieben, einfach so gegründet sind im Wort, dass wenn jemand herkommt zu euch und euch was davon erzählt, dass Gott euch immer nur segnen will und besonders, wenn ihr jetzt zu dem geht, dass ihr dann reich und erfolgreich und gesund sein könnt, dass ihr dann einfach sagt, ich kenne aber Jesus anders und besser. Stimmt nicht. Glaubt ihm nicht. Aber was auch immer dann passieren wird in dieser Zeit, und wir wissen ja nicht, in welcher Wehe wir stecken, was auch immer passiert in diesen Zeiten, Gott wird da eingreifen. Gott schützt seine Auserwählten. Er sagte in Vers 20, wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Also macht euch keine Sorgen. Gott weiß genau, wie viel wir ertragen. Und er passt auf. Gott greift ein, er schützt. So wie er den Anfang der Welt bestimmt hat, so bestimmt er auch das Ende. Und er setzt die Grenzen für seine Auserwählten. Und dann seht auf den Himmel und den Menschensohn. Seht auf die Vorwehen, seht auf die furchtbare Verwüstung. Dann seht auf den Himmel und auf den Menschensohn. Die Verse 24 bis 27. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden, um seine Auserwählten versammeln, und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist ganz interessant, das sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Alles, was Jesus da sagt, sind Zitate aus dem Alten Testament. Diese Himmelszeichen, von denen er spricht, sind Zeichen des Gerichts. Vers 24 kommt aus Jesaja 13, Vers 10. Das ist eine Gerichtswarnung gegen Babylon. Die lese ich euch jetzt vor. In Jesaja 13 lese ich auch die Verse 9 bis 11 vor, aus einem Gerichtswarnung gegen Babylon. Da steht, siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Das ist eine Warnung vor Gericht, diese Zeichen am Himmel. Vers 25 kommt aus Jesaja 34, Vers 4. Das ist eine Gerichtswarnung gegen Edom. Die lese ich jetzt nicht vor. Und dann Vers 26 stammt aus Daniel 7. Verse 13 und 14, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also diese Verse 24, 25 und 26 sind Zitate über das Gericht, das Gott haltet, und über die Kraft und über die Regierung des Menschensohns. Der König kommt zurück und er ist stark. Die Welt endet, der Vorhang fällt. Der König kommt zurück und er hält Gericht gegen alle, die Gott abgelehnt haben. Bei denen die Gottesallergie bestehen bleibt. Wer kann da entkommen? Vers 27 macht wieder so viel Hoffnung. Ist auch zusammengesetzt aus zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Kannst du an der Hamann schauen. 5. Mose 30, Vers 4 und Sacharja 2, Vers 10. Und das sind Aussagen über die Sammlung von Gottes Kindern. Überall auf der Welt wird es die gute Nachricht weitergesagt. Überall auf der Welt können Menschen das hören. hören Menschen, wer Jesus ist und wie sie mit Gott versöhnt werden können. Wie Gott ihre Gottesallergie verwandelt in Liebe zu ihm. Und wie sie aufleben dadurch. Überall auf der Welt wird das gepredigt. Und deswegen kommen die Auserwählten von allen Orten und Ländern. Und sie sind ganz sicher. Sie sind ganz sicher, denn die Engel werden sie abholen und versammeln. Also wenn die Welt endet, dann mach dir keine Sorgen. Denn Gott beschützt seine Auserwählten. Und was ist jetzt mit uns? So wird es passieren, sagt Jesus, aber was ist mit uns in der Zeit? In der Zwischenzeit sehen wir die Zeichen und wir bleiben wach. Lest die Verse 28 bis 37 vor. Da sagt Jesus, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, sollt ihr erkennen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen. Wacht! Jesus befriedigt also in seiner Rede über das Ende des Tempels und das Ende der Welt. Er befriedigt nicht die Neugier seiner Freunde, die ihn fragen, wann genau das passieren wird. Aber er bereitet sie vor, das alles durchzustehen. Wenn sie merken, dass die Zeichen eintreffen, dann wissen sie, er steht vor der Tür. Er ist nahe. Und bis dahin gilt Vers 30, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Aber dann schon. Es gibt ein Ende für die gottlose Menschheit. Der König kommt zurück und er richtet die gottlose Menschheit. Alles wird passieren, was Jesus gesagt hat. Er sagt, dass seine Worte stabiler sind als die Welt, das Universum. Ich habe mit jemandem diese Woche darüber geredet und er hat gesagt, als 20-Jähriger hat er sich das überhaupt nicht vorstellen können. Aber je älter er wird, desto klarer kann er sich das vorstellen oder desto klarer sieht er das, dass diese Welt nicht so stabil ist, wie wir denken und dass das einzige Tragfähige die Worte von Jesus sind. Die bleiben ewig bestehen. Nicht der Stuhl, auf dem du sitzt, nicht. Alles wird passieren, was Jesus sagt. Und dazu gehört auch Vers 33, seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Also, wenn ihr so ein Schild seht, wo drauf steht, tragt ihr das als Datum ein in deinen Kalender, Rückkehr von Jesus am 21. Mai 2011. Also das wird wahrscheinlich schon abmontiert sein jetzt, dieses Schild. Aber wenn du so ein ähnliches siehst, dann weißt du, das stimmt nicht. Wir können es nicht wissen. Wir können es eben nicht wissen. Jesus sagt, ihr wisst es nicht. Punkt. Und der Tag ist auch verstrichen, ohne dass die Sonne verblasst ist auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht genau, ob es da vielleicht doch eine lokale Sonnenfinsternis genau auf dieses Schild gegeben hat, aber das sagt ja Jesus nicht. Alle Menschen werden sehen, wenn er zurückkommt. Es gibt keine heimliche Wiederkehr von Jesus. Und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und deswegen hören wir auch auf zu spekulieren und zum Rechnen. Aber wir wissen, er steht schon vor der Tür. Die Zeichen haben sich alle schon auf die eine oder andere Art erfüllt, schon im Jahr 71. Und sie wiederholen sich und sie werden heftiger und sie kommen öfter. Und wir wissen nicht, in welcher Wehe wir stecken. Er steht schon vor der Tür. Deshalb sind wir wachsam. Vers 34 bis 37 noch einmal. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Wie reagierst du darauf? Und vielleicht hast du nach dieser Predigt Angst. Jesus macht nicht Angst, sondern er macht Hoffnung. Er bereitet uns vor. Es ist so ungefähr wie bei uns zu Hause. Wir haben als Familie das Dschungelbuch angeschaut von Walt Disney. Und die erste Hälfte hat uns allen total gut gefallen. Aber vor der zweiten Hälfte haben wir Angst gehabt, weil wir haben gehört, da kommt der Tiger. Dann habe ich heimlich den Film fertig geschaut, mitten in der Nacht. Und beim nächsten Mal anschauen habe ich immer gesagt, erzählt, was als nächstes kommen wird. Was Schreckliches kommen wird. Und dann ist es nicht so schlimm. Dann haben wir auch alle die zweite Hälfte geliebt. Weil es gibt ein Happy End. Und so macht es auch Jesus. Er bereitet uns vor. Not, Krieg, Hunger, Verfolgung, Antichristen, alles normal. Alles zu erwarten. Und es gibt ein Happy End mit Jesus. Wie reagierst du jetzt auf das? Vielleicht bist du ein bisschen eingeschlafen. Werde wach. Gott gibt dir Kraft und er gibt dir Aufgaben. Jesus steht schon vor der Tür und er wird plötzlich kommen. Was hörst du dann von ihm? So wie in Matthäus 25, Vers 11 hoffentlich. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Diese Worte hören, das ist der Himmel. Sei wach. Wach wieder auf. Gott gibt dir Kraft und er gibt dir Aufgaben. Also vielleicht bist du ein bisschen eingeschlafen und du musst wieder aufwachen. Aber vielleicht denkst du auch, die Erwählten, von der da Jesus dauernd redet, die Erwählten, die haben es ja gut. Sie machen sich keine Sorgen. Sie werden von Gott beschützt. Gott gibt ihnen die richtigen Worte ein. Sie schlafen nicht, sie haben Kraft und einen Auftrag. Sie beten, sie geben die gute Nachricht weiter. Sie werden bei Jesus beharren bis zum Ende und sie werden gerettet. Die Erwählten haben es wirklich gut. Am Tag des Gerichts kommen die Engel sie abholen und bringen sie in Sicherheit. Sie werden sicher bei Jesus sein. Es ist wie im Himmel. Es ist wie nach einer Geburt und alles ist gut gegangen. Es ist der Himmel. Vielleicht denkst du dir, die Erwählten haben es gut. Und wer sind jetzt diese Erwählten? Jesus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 27, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also wenn Jesus will, dass du den Vater erkennst und ihn liebst, dann erkennst du den Vater und liebst ihn. Niemand kommt zu Gott, außer Jesus will ihn. Und der nächste Satz lautet aber, kommt her zu mir, alle. Jesus ruft dich. Wie erwählt Jesus? Allen Menschen wird die gute Nachricht gepredigt. Die gute Nachricht wird ihnen gesagt. Das haben wir heute auch schon getan im Gottesdienst. Gott sorgt dafür. Er stellt sicher, dass die ganze Welt und das ganze Wels von Jesus hören wird. So wie du heute in diesem Gottesdienst. Er sagt es auch dir. Jesus ist der Herr. Er hat die Kraft, er hat die Macht, er hat das Recht, dein König zu sein. Jesus ruft dich. Werde sein Freund, werde sein Schüler, seine Schülerin, werde sein Lehrling, werde sein Eigentum. Häng dich an Jesus und du wirst gerettet werden. Komm zu Jesus.